Kapitel 3.1 Das Ungreifbare greifbar machen. Wir Menschen lassen uns leicht ablenken. Wir sind von Natur aus darauf eingestellt, unsere Aufmerksamkeit auf greifbare Dinge zu richten, die wir sehen und berühren können. Und zwar so sehr, dass uns die Bedeutsamkeit ungreifbarer Erfahrungen und Gefühle häufig entgeht. Doch wenn Sie ein neues Produkt erschaffen, egal ob es aus Atomen oder Elektronen besteht, ob für Business oder Verbraucher, ist das, was Sie eigentlich schaffen, nur winziger Teil eines gewaltigen, ungreifbaren, unterschätzten Nutzererlebnisses, das schon lange vor der ersten tatsächlichen Berührung des Kunden mit Ihrem Produkt beginnt und erst lange danach endet. Erschaffen Sie also nicht einfach nur einen Prototyp Ihres Produkts in der Annahme, damit wären Sie fertig. Bilden Sie das Nutzererlebnis möglichst umfassend ab. Machen Sie das Ungreifbare greifbar, um die weniger offensichtlichen, aber unglaublich wichtigen Teile des Erlebnisses nicht zu übersehen. Sie sollten genau skizzieren und visualisieren können, wie ein Kunde Ihr Produkt entdeckt, in Erwägung zieht, installiert, verwendet, repariert und sogar zurückschickt. Alles zählt. Als Kind habe ich mit meinem Großvater viel gebaut, Vogelhäuser, Seifenkisten für Rennen. Wir reparierten Rasenmäher und Fahrräder oder bauten das Haus aus. Das war ein gutes Gefühl. Während mir als Kind vieles verwirrend erschien und ganz offensichtlich außerhalb meiner Kontrolle lag, besaßen physische Objekte keinerlei Mehrdeutigkeit. Man baute sie, hielt sie in den Händen, gab sie anderen. Befriedigend. Sauber. Selbst nachdem ich mich Hals über Kopf ins Programmieren gestürzt hatte, stellte ich niemals meine tief verwurzelte Überzeugung in Frage, dass der Schlüssel zu allem jener Kasten, der Computer, war. Elektronen waren nichts ohne Atome. Deshalb freute ich mich so, als ich nach dem College zu General Magic gehen konnte. Ich hatte programmiert und programmiert, aber jetzt würde ich einen Gegenstand schaffen. Ein Gerät, ein physisches Objekt, einen Computer wie jenen, der mein Leben verändert hatte. Doch je länger ich Gegenstände schuf, bei General Magic, bei Philips, bei Apple, desto deutlicher erkannte ich, dass viele Dinge gar nicht geschaffen werden müssen. Nach dem iPod fingen viele Menschen an, mir ihre Geräte zu präsentieren. Sie sagten, Tony ist der Hardware-Mensch, der wird deine Idee super finden. Und das Erste, was ich tat, wenn jemand mir voller Stolz seinen glänzend polierten Prototyp hinstreckte, war, ihn beiseite zu legen. Wie könntest du dein Problem auch ohne das hier lösen? Sie waren verblüfft. Warum wollte der Hardware-Mensch denn ihre coolen Geräte nicht ausprobieren? Viele begeisterten sich dafür, etwas mit Atomen zu machen. Sie stürzen sich in das Design, die Oberfläche, die Farben, Materialien, Strukturen und werden blind für einfachere, leichtere Lösungen. Aber etwas mit Atomen zu machen, ist unglaublich schwierig. Das ist keine App, die man mit einem Klick kopieren und aktualisieren kann. Hardware lohnt nur dann die Mühe der Produktion und Verpackung und Auslieferung, wenn sie unabdingbar notwendig und transformativ ist. Wenn Hardware nicht völlig unverzichtbar ist, um das Gesamterlebnis zu ermöglichen, sollte sie nicht existieren. Natürlich brauchen Sie manchmal Hardware. Das lässt sich nicht vermeiden. Doch wenn das der Fall ist, sage ich den Leuten immer noch, sie sollten sie beiseite legen. Ich sage, sage mir nicht, was das Besondere an diesem Objekt ist. Sage mir stattdessen, wie es das Kundenerlebnis verändert. Ihr Produkt ist nicht nur irgendein Produkt. Abbildung 3.1.1 im Zusatzmaterial verbildlicht den Prozess zwischen Herstellern und Kunden. Die Hersteller fokussieren sich oft auf das glänzende Objekt, das von ihnen geschaffene Produkt, und vergessen bis kurz vor Beginn der Auslieferung den gesamten Rest des Erlebnisses. Doch die Kunden sehen und erleben ebenso das Ganze drum und dran. Sie sind diejenigen, die das Erlebnis durchlaufen, Schritt für Schritt. Und allzu leicht können sie stolpern und stürzen, wenn ein Schritt fehlt oder sich nicht harmonisch einfügt. Es ist das gesamte Nutzererlebnis, eine Kette, die beginnt, wenn jemand zum ersten Mal von ihrer Marke hört und endet, wenn ihr Produkt aus seinem Leben verschwindet, zurückgegeben oder weggeworfen, an einen Freund verkauft oder in einer Elektronensalve gelöscht wird. Ihr Kunde unterscheidet nicht zwischen ihrer Werbung und ihrer App und ihren Kundendienstmitarbeitern. Das alles ist ihr Unternehmen, ihre Marke. Es ist alles eins. Doch das vergessen wir. Die Hersteller denken bei Nutzererlebnis allzu häufig nur an den Moment, in dem der Kunde einen Gegenstand berührt oder auf einen Bildschirm tippt. Den Moment, in dem er das Teil tatsächlich verwendet. Mag dieses aus Atomen oder Bits oder beidem bestehen. Im Mittelpunkt steht immer nur das Ding. So war es auch in der Anfangszeit von Nest. Alle waren ganz besessen vom Thermostaten, seinem Design, seiner KI, seiner Nutzeroberfläche, seiner Elektronik, seinen mechanischen Teilen, Farben und Strukturen. Sie bedachten sorgfältig jedes Element seiner Installation, wie sich das Drehen seines Schaltknopfs anfühlen sollte, wie hell es beim Vorbeigehen aufleuchten sollte. Alle arbeiteten unermüdlich an der Hard- und an der Software, um sicherzustellen, dass das Gerät selbst perfekt würde. Doch dem wohl wichtigsten Teil des Kundenerlebnisses schenkten wir zu wenig Aufmerksamkeit: der App auf dem Smartphone. Wir erwarteten, dass das einfach sein würde, bloß eine App. Wir hatten 2011 einen Prototyp erstellt, als wir uns erstmals mit dem Erlebnis beschäftigt hatten. Seither aber waren wir nicht mehr auf ihn zurückgekommen und hatten ihn keiner weiteren Überarbeitung unterzogen, während der Thermostat selbst allmählich Form annahm. Alle dachten, die App käme schon noch an die Reihe, früher oder später. Es gab ja schließlich noch so vieles zu tun und es war ja bloß eine Handy-App. Das würde ein Klack sein. Das war so einer der Anlässe, wo ich ein bisschen laut wurde. Okay, sehr laut. Die App war kein Wegwerfelement oder etwas, das man später hinzufügen konnte. Sie war genauso wichtig wie der Thermostat. Die Leute mussten dieses Ding von überall auf der Welt steuern können, und sei es vom Sofa aus. Die App war absolut entscheidend für unseren Erfolg, und sie gut zu machen gehörte zum Schwierigsten überhaupt. Der Thermostat war natürlich wichtig, aber er stellte nur einen Bruchteil des Kundenerlebnisses dar. 10% des Nutzererlebnisses unserer Kunden waren die Website, Werbung, Verpackung und die Präsentation im Geschäft. Als erstes mussten wir die Leute vom Kauf überzeugen oder wenigstens davon, die Möglichkeit eines Kaufs in Betracht zu ziehen und sich zu informieren. 10% waren die Installation, der Anleitung folgen, um das Teil mit einem Minimum an Nervosität und Stromausfällen an die Wand zu bekommen. 10% waren Look and Feel des Geräts. Es musste schön sein, damit die Leute es in ihrer Wohnung haben wollten. Doch nach einer Woche kannte es die Vorlieben seiner Kunden und wusste, wann sie außer Haus waren, sodass sie es kaum noch zu berühren brauchten. Wenn wir unsere Arbeit richtig machten, würden die Kunden nur ab und zu damit interagieren, wie etwa bei unerwarteten Kälteeinbrüchen oder Hitzewellen. 70% des Kundenerlebnisses fanden auf dem Smartphone oder Laptop statt. Man öffnete die App, um auf dem Heimweg die Heizung aufzudrehen, sah in der Verbrauchsübersicht nach, wie lange die Klimaanlage lief, oder passte das Schema an. Dann schaute man in seine E-Mails und fand eine Zusammenfassung des Energieverbrauchs im letzten Monat. Und wenn man ein Problem hatte, konnte man auf unsere Website gehen und die Online-Hilfe nutzen oder einen Support-Beitrag lesen. Hätten wir irgendeinen dieser Bereiche des Kundenerlebnisses nicht gut umgesetzt, wäre Nest ein Misserfolg geworden. Jede Phase dieses Weges muss sich großartig anfühlen, damit die Kunden ganz natürlich in die nächste wechseln und es dazwischen zu keinen Reibungspunkten kommt.